NDR Info. Echo des Tages.
Heute Abend mit Peter Stein. Hallo. Und das sind einige unserer Themen in der kommenden halben Stunde. Konfrontation. Griechenland will nicht mehr mit Troika zusammenarbeiten. Attraktivitätsoffensive. Bundesverteidigungsministerin stellt Pläne für Bundeswehr vor. Dazu hören Sie auch den Kommentar hier im Echo des Tages. Und Vorfreude. Fußball-Bundesliga startet in die Rückrunde. Als schlicht nicht finanzierbar hatte Eurogruppenchef Dijsselbloem die Pläne der neuen griechischen Regierung gestern bezeichnet. Ministerpräsident Tsipras war ja auch wegen des Versprechens gewählt worden, den harten Sparkurs zu beenden und einen Schuldenschnitt auszuhandeln. Heute reiste Dijsselbloem nach Athen, um mit dem griechischen Finanzminister über das weitere Vorgehen zu beraten. Doch die Griechen setzen weiter auf Konfrontationskurs. Reinhard Baumgarten berichtet.
Griechenland will künftig nicht mehr mit den Geldgeberkontrolleuren der Troika zusammenarbeiten. Unser Land weigert sich, mit der Troika zu kooperieren, sagte der neue griechische Finanzminister Yanis Varoufakis nach einem Treffen mit dem Eurogruppenchef Chiron Dijsselbloem. Das auferlegte Sparprogramm sei nicht in die Tat umsetzbar, erklärte Varoufakis. Man habe den Wählern versprochen, die Zusammenarbeit mit der Troika aus Vertretern der EU-Kommission, der Europäischen Zentralbank und dem Internationalen Währungsfonds zu beenden, weil man die verhängten Sparauflagen ablehne. Unsere erste Handlung als Regierung kann nicht sein, dass wir diese Position aufgeben und eine Verlängerung des Programms verlangen, erklärte Minister Varoufakis. Gleichzeitig versicherte der 53-Jährige, Athen wolle Reformen ins Werk setzen, um die griechische Wirtschaft wettbewerbsfähiger zu machen. Des Weiteren werde die neue Regierung einen ausgeglichenen Haushalt anstreben. Euro-Gruppenchef Dijsselbloem warnte Athen vor einseitigen Schritten und forderte die neue griechische Regierung auf, eingegangene Vereinbarungen einzuhalten. Man werde vor dem Ende Februar auslaufenden Hilfsprogramm entscheiden, wie weiter verfahren werde. Die bereits erzielten Fortschritte dürften nicht gefährdet werden. Einer internationalen Konferenz über einen Schuldenschnitt, wie die neue Regierung sie fordert, erteilte Dijsselbloem eine Absage. Es gibt bereits eine solche Konferenz und die heißt Eurogruppe, erklärte Dijsselbloem. Unterdessen berichtet die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Regierungskreise, Athen strebe keine Verlängerung des 130 Milliarden Euro schweren Hilfspakets an, das Ende Februar ausläuft. Sollte das Hilfsprogramm nicht verlängert werden, droht Griechenland eine gefährliche Geldknappheit, die das Land auch nicht durch Kredite auf dem internationalen Finanzmarkt wird schließen können. Die Athener Börse verzeichnete nach der Pressekonferenz von Varoufakis und Dijsselbloem weitere Verluste. Insgesamt hat der griechische Leitindex in dieser Woche 15-20% verloren.
Eigentlich sollte heute ein weiterer Anlauf genommen werden, um im Ukraine-Konflikt einer diplomatischen Lösung näher zu kommen. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa hatte Vertreter der Ukraine, Russlands und der Separatisten zu Gesprächen eingeladen. Doch das Treffen platzte. Stattdessen gab es im Osten der Ukraine weiter heftige Kämpfe. Hermann Krause.
Wieder hat es viele Tote unter der Zivilbevölkerung in Donetsk gegeben. Wieder sind Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung zunichte gemacht worden. So warteten im weißrussischen Minsk die Vertreter der Separatisten auf die Delegation aus Kiew. Einer ihrer Sprecher: Mein Kollege und ich sind nicht mit leeren Händen zu diesen Verhandlungen gekommen. Wir haben bestimmte Vorstellungen. Die Grundlage haben wir auf einer Konferenz in Donetsk festgelegt. Nun bleibt uns nichts anderes als zu warten. Wenig später wurde klar, dass aus Kiew niemand anreist. Heißt, eine offizielle Absage gab es nicht. Da die Separatisten in den letzten Tagen eine starke Offensive gegen die ukrainische Armee führten, konnten sie die Front zu ihren Gunsten Richtung Norden verschieben. Nach Meinung Kiews dies nur mit Hilfe russischer Streitkräfte und Waffen. Ich möchte jetzt den ukrainischen Soldaten sagen: Jungs, mein Vorschlag für euch lautet, legt eure Waffen nieder und geht nach Hause. Ihr kämpft für die falschen Leute. sagt Alexander Sachatschenko, der Gouverneur der selbsternannten Republik Donetsk. Das russische Fernsehen zeigt ihn vor dem heftig umkämpften Verkehrsknotenpunkt Dabaltsevo. Angeblich haben die Separatisten, die mit Panzern und schwerem Gerät vorrücken, an die 8000 ukrainische Soldaten eingekesselt. Ihr habt die Chance, weiterzuleben, wenn ihr euch ergebt. Ich verspreche euch, ihr könnt, wenn ihr die Waffen niederlegt, nach Hause zurückkehren. Sachatschenko, der sich immer mehr zu einem Warlord entwickelt, hatte auch die Offensive auf die Hafenstadt Mariupol angekündigt. Anscheinend hat er völlig freie Hand in seinen Entscheidungen. Das ukrainische Militär ist zurzeit den Separatisten unterlegen. Der Flughafen von Donetsk wird vollständig von ihnen kontrolliert. Immer mehr Menschen verlassen die Ostukraine. Wer bleibt, der ist dem Beschuss der einen wie der anderen Seite hilflos ausgesetzt. Heute starben in Donetsk wieder mehr als 12 Menschen, als eine Mörsergranate eine Menschenmenge traf, die auf die Verteilung von Hilfsgütern vor einem Haus wartete. Wir standen hier zusammen, meine Frau, mein Bruder und ich. Ganz kurz bin ich zum Auto gegangen. Da ist hier die Granate eingeschlagen. Jetzt liegen sie dort, total zerfetzt. So ein Mann, der in der Schlange stand, das Elend in der Ostukraine kennt kein Ende. Über den Vorfall in Donetsk berichtete das russische Fernsehen. Das ukrainische Fernsehen zeigt genauso grausame Bilder aus der Stadt Avdiivka. Ein völlig verzweifelter Mann sagt: Wie soll ich weiterleben? Ich will leben, aber gerade wurde mein Kind und da wurde auch meine Frau getötet. Am frühen Abend hieß es dann, möglicherweise wird es morgen doch noch zu einem Treffen in Minsk kommen. Der ehemalige ukrainische Präsident Kutschma kündigte an, eventuell doch noch in die weißrussische Hauptstadt fliegen zu wollen.
Und damit kommen wir nach Deutschland. Schimmel in den Kasernen, veraltetes Material und extrem hohe Arbeitsbelastung. Nur 3 von vielen Problemen bei der Bundeswehr, die der Wehrbeauftragte des Bundestages erst Anfang der Woche noch einmal in seinem Bericht aufgelistet hat. Und die deutlich machen, dass Verteidigungsministerin von der Leyen noch weit weg ist von ihrem Ziel, die Bundeswehr zu einem der attraktivsten Arbeitgeber in ganz Deutschland zu machen. Wie die CDU-Politikerin die Arbeitsbedingungen der Soldaten verbessern will, hat sie heute im Bundestag erläutert, wo sie ihr Attraktivitätssteigerungsgesetz vorgestellt hat. Christoph Prössl mit den Einzelheiten.
Für die Verteidigungsministerin war die Debatte im Parlament ein wichtiger Schritt. Bundeswehr-Kitas, 750 Millionen Euro für die Renovierung maroder Kasernen, das ist der eine Teil der Attraktivitätsoffensive. Doch das Gesetzespaket mit 22 Maßnahmen, über das Regierungsparteien und Opposition gestritten haben, ist ein weiterer Teil dieser Offensive, um die Bundeswehr für Bewerber interessanter zu machen.
Vor uns liegt kein Sprint, sondern vor uns liegt ein erheblicher Marathon,
mahnte Ursula von der Leyen. Im Detail sieht der Text vor, dass für Soldatinnen und Soldaten künftig eine Arbeitszeit von 41 Stunden pro Woche gilt. Außerdem plant das Ministerium eine bessere soziale Absicherung, mehr Möglichkeiten in Teilzeit zu arbeiten, eine Erhöhung beim Wehrsold und bei den Zulagen.
Mit dem Artikelgesetz erhöhen wir zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung Zulagen für soldatenspezifische Tätigkeiten. Und diese Zulagen sind berechtigt. Ich spreche von U-Boot-Fahrern, ich spreche von Minentauchern, ich spreche von Kampfmittelräumern. Das sind Menschen, die mit großer Expertise, großem Fingerspitzengefühl einen hochriskanten Job ausführen. Das muss bezahlt werden, liebe Kolleginnen und Kollegen.
Die Maßnahmen werden pro Jahr bis zu 300 Millionen Euro kosten. Und die CDU-Politikerin machte im Parlament deutlich, warum die Bundeswehr sich bemühen muss.
Wir wissen, dass die Jahrgänge schrumpfen. Bald werden wir 600.000 junge Menschen in den Jahrgängen der Abschlussklassen haben. Wir brauchen 60.000 Bewerbungen, um genügend zu rekrutieren. Und zwar nicht nur in der Masse, sondern auch in der Qualität. Das heißt, wir brauchen 10% eines Jahrgangs, der sich potenziell bei uns bewirbt. Kein anderes Unternehmen in Deutschland hat so hohe Ansprüche,
sagte von der Leyen. Sie sieht die Bundeswehr dabei auf einem guten Weg. Die Zahl der Bewerbungen sei so hoch wie noch nie. Die Opposition sieht das Gesetzespaket kritisch. Geld alleine hilft nicht. Die Linke hält die Bundeswehr aufgrund der Militäreinsätze für nicht attraktiv. Die Abgeordnete Christine Buchholz.
Und bevor Sie überlegen, wie die Bundeswehr ein attraktiver Arbeitgeber sein könnte, sollten Sie sich fragen, Wofür haben über 50 deutsche Soldaten im Kampfeinsatz in Afghanistan ihr Leben verloren? Wie viele Afghanen wurden durch den Einsatz der Bundeswehr getötet? Denn das sind die Fragen, die junge Frauen und Männer und ihre Familien umtreiben. Und deshalb gehen so wenig junge Leute zur Bundeswehr. Und ich sage Ihnen, das ist auch gut so.
Die Linke will deswegen gegen das Gesetz stimmen. Differenzierter sehen es die Grünen. Zustimmung grundsätzlich ja, trotzdem seien Verbesserungen möglich. Doris Wagner forderte familienfreundliche Beschäftigungsmodelle.
Denn wer seine Familie nur selten sieht, wer seine Eltern in den letzten Lebensmonaten kaum begleiten kann, wer sich mit Mitte 50 geschieden und ohne erfüllende Tätigkeit aussortiert hat, dem helfen leider auch die großzügigsten Geldgeschenke nichts.
Christoph Prössl berichtete aus Berlin. Welches Potenzial steckt in den Vorschlägen der Verteidigungsministerin? Andreas Flocken kommentiert.
Nein, die Bundeswehr ist kein attraktiver Arbeitgeber. Und ob das heute im Bundestag eingebrachte Gesetz diesen Zustand ändern wird, das darf bezweifelt werden. Zu groß sind die Versäumnisse der vergangenen Jahre in den Streitkräften. Nicht umsonst ist die Stimmung in der Truppe schlecht. Da wirkt das jetzt geplante Maßnahmenpaket wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Anhebung von vielen Zulagen für die Soldaten und die Einführung der 41-Stunden-Woche beispielsweise sind lediglich kleine Schritte in die richtige Richtung. Mehr nicht. Hinzu kommt, dass für Soldaten in Auslandseinsätzen die angestrebte Wochenarbeitszeit nicht gelten wird. Auch für Marineeinheiten und andere Verbände wird es Ausnahmen geben. Die Bundeswehr muss erheblich mehr tun, um künftig ihren dringend benötigten Nachwuchs zu rekrutieren. Die Streitkräfte kämpfen immer noch mit den Folgen der Aussetzung der Wehrpflicht. So banal es klingt, eine Freiwilligenarmee braucht Freiwillige. 20.000 Stellen sind jedes Jahr neu zu besetzen. Um nicht jeden nehmen zu müssen, geht die Bundeswehr von jährlich 60.000 Bewerberinnen und Bewerbern aus. Ein überaus ehrgeiziges Ziel. Angesichts der sich abzeichnenden demografischen Entwicklung müsste sich schon demnächst jeder Zehnte eines Geburtsjahrganges bei der Bundeswehr bewerben. Das ist unrealistisch. Das gilt auch für die ambitionierten Vorstellungen der Verteidigungsministerin. Sie will nämlich die Besten eines Jahrgangs. Mit dem jetzt angekündigten Attraktivitätsprogramm wird das nicht gelingen. Denn immer mehr junge Leute haben inzwischen die Qual der Wahl, können sich ihren Arbeitgeber aussuchen. Da hat die Bundeswehr einen schweren Stand. Durch das neue Stationierungskonzept müssen inzwischen noch mehr Soldaten als früher zwischen Heimatort und Standort pendeln. Familie und Dienst sind weiterhin bei der Bundeswehr kaum vereinbar. Die Einrichtung weiterer Kindertagesstätten wird daran nicht viel ändern. Ein Kompaniechef oder Bataillonskommandeur als Teilzeitsoldat, das ist unrealistisch. Und geht auf der unteren Ebene ein Soldat oder eine Soldatin in Teilzeit, dann bedeutet das für die Kameraden fast immer mehr Arbeit, weil es keinen Ersatz gibt. Seit Aussetzung der Wehrpflicht geht die Bundeswehr schweren Zeiten entgegen. Es gibt Umfragen, dass mehr als 70% des Führungspersonals der Streitkräfte den eigenen Kindern nicht empfehlen kann, zur Bundeswehr zu gehen. Diese Einstellung der Vorgesetzten muss sich ändern. Erst dann ist die Bundeswehr auf dem Weg zu einem wirklich attraktiven Arbeitgeber. Doch danach sieht es zurzeit nicht aus.
Andreas Flocken kommentierte. Was die Attraktivitätssteigerung der Bundeswehr für die Verteidigungsministerin ist, ist für Frauenministerin Manuela Schwesig von der SPD die Frauenquote in Aufsichtsräten. Ein Prestigeobjekt. Lange und heftig wurde darüber in der Großen Koalition gestritten. Aber jetzt liegt ein Gesetzentwurf vor, den Schwesig heute im Bundestag vorgestellt hat. Danach soll von 2016 an eine Frauenquote von 30% in Aufsichtsräten von Großunternehmen gelten. Peter Mücke mit weiteren Einzelheiten.
Familienministerin Schwesig macht keinen Hehl daraus. Sie hätte sich auch mehr vorstellen können als die 30%-Quote für Großunternehmen. Aber mehr sei eben nicht drin gewesen. Mit einem Koalitionspartner, dessen Fraktionschef Kauder sie jüngst noch der Weinerlichkeit bezichtigte, weil sie weitere Lockerungen bei der Frauenquote ablehnte. Die SPD-Politikerin Schwesig hofft jetzt auf einen Kulturwandel in den Unternehmen.
Jetzt kommt Bewegung rein. Allein die Diskussion um den Gesetzentwurf hat dazu geführt, dass die Unternehmen längst unterwegs sind und sich darüber Gedanken machen, darüber sprechen, wo sind die Hemmnisse in der Arbeitswelt? Was können wir dafür tun, dass die qualifizierten Frauen, die wir haben, auch tatsächlich ankommen?
Laut Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung liegt der Frauenanteil in den Aufsichtsräten der 200 größten deutschen Unternehmen bei gerade mal 18,4%. In den Vorständen sogar nur bei 5,4%. Deshalb sieht auch die linken Abgeordnete Carmen Ley Handlungsbedarf. Aber
was wir hier heute vorlegen, Frau Schwesig, das ist leider keine effektive Frauenquote. Das ist maximal ein kleines Frauenquötchen, wegen denen sich die Aufregung und der Widerstand leider gar nicht gelohnt hat.
Ende vergangenen Jahres hatte der Wirtschaftsflügel der Union noch einmal versucht, die Vorgaben zu lockern. Doch es bleibt dabei. Ab 2016 gilt für Aufsichtsräte in Großunternehmen eine Frauenquote von 30%. Davon betroffen sind allerdings nur die Unternehmen, die an der Börse notiert und voll mitbestimmungspflichtig sind. Hinzu kommen 6 europäische Aktiengesellschaften mit Sitz in Deutschland. Grundsätzlich gut, sagt die Grüne Katja Dörner.
Was mich aber an dem Regierungsentwurf wirklich stört und was leider zeigt, dass Frau Schwesig doch auf einer Schnecke reitet, das ist, dass die 30%-Quote gerade einmal für mickrige 108 Unternehmen gelten soll.
Gelingt es trotzdem nicht, genügend Frauen zu finden, bleibt der entsprechende Stuhl im Aufsichtsrat unbesetzt. Mittelgroße Unternehmen müssen sich eigene Zielvorgaben für die Quote im Aufsichtsrat, im Vorstand und im Management setzen. Ab 2017 müssen sie regelmäßig über die Umsetzung berichten. Sanktionen bei einem Verfehlen der Ziele sind allerdings nicht geplant. Die Bundesregierung will mit gutem Beispiel vorangehen. Der Frauenanteil in ihren Gremien und Verwaltungen soll zunächst auf 30, 2018 dann auf 50% erhöht werden.
Denn es ist tatsächlich an der Zeit, es ist unser Idealbild, dass wir über Quoten und Quoren und Sonstiges in dieser Gesellschaft nicht mehr reden müssen, weil alle verstanden haben, dass dieses nicht die Maßgabe ist, weder das Geschlecht, noch die Herkunft, noch die Rasse, sondern nur das Individuum.
Sagt Markus Weinberg von der CDU. Eine solche 50%-Quote hätte sich die linke Ley auch für Großunternehmen vorstellen können. Sie erinnerte aber auch daran, dass die Quote für Aufsichtsräte ein Luxusproblem sei.
Wie sieht es bei den normalen Beschäftigten aus? Noch immer und seit vielen Jahren verdienen Frauen für die gleiche Arbeit im Schnitt 22% weniger als Männer. Damit liegt Deutschland im europäischen Vergleich auf dem drittletzten Platz. Also ich finde, in Sachen Gleichstellung ist Deutschland ein Entwicklungsland. Es wird höchste Zeit, dass wir das ändern. Mit diesen Gesetzentwürfen wird es nicht gelingen.
Der Bundestag hat sich heute auch mit den Plänen von Bundesinnenminister Thomas de Maizière befasst, potenzielle Islamisten den Personalausweis abzunehmen. Damit soll verhindert werden, dass sie über die Türkei nach Syrien oder in den Irak reisen können und vor allem soll verhindert werden, dass sie zurück nach Deutschland kommen. Die Terrorbekämpfung stand auch in Riga auf dem Programm, wo sich die EU-Justizminister trafen. Von dort berichtet Karin Bentsch.
Die richtige Balance muss gefunden werden im Kampf gegen den Terrorismus, sagte EU-Justizkommissarin Vera Jourova. Bei diesem Thema im Gleichgewicht zu bleiben, ist gar nicht so einfach. Was ist wichtiger, die Sicherheit gegen Terrorismus und damit mehr Überwachung?
The requirements on security.
Oder die grundlegenden Rechte und der Schutz der Privatsphäre?
Fundamental rights and the protection of privacy.
Die Justizminister haben in Riga mehrere Projekte festgelegt, die in den kommenden Monaten Vorfahrt haben sollen. Zum Beispiel soll die Justizbehörde Eurojust, die grenzüberschreitende Strafverfahren in Europa koordiniert, deutlich mehr Informationen mit der europäischen Polizeibehörde Europol austauschen.
Our agency Eurojust needs to fully exchange information with Europol.
EU-Länder sollen bis Jahresende die europäische Richtlinie zum Kampf gegen Geldwäsche in nationales Recht umsetzen. Dadurch sollen auch die Geldströme, die den Terror finanzieren, ausgetrocknet werden. Auch in Deutschland bewegt sich was. Bundesjustizminister Maas will nächste Woche ein neues Gesetzespaket vorlegen. Deutschland setzt damit die Resolution des UN-Sicherheitsrates zu ausländischen Terrorkämpfern um. Damit soll die Finanzierung von Terrorismus strafbar werden. Und gewaltbereite Dschihadisten, die in Ausbildungslager oder in Kriegsgebiete reisen wollen, sollen dafür bestraft werden können. In Deutschland seien bereits über 300 solcher Fälle bekannt, sagte Justizminister Maas in Riga.
Wir haben bei den vielen Ermittlungsverfahren immer Hinweise bekommen, teilweise sogar aus dem familiären Umfeld dieser gewaltbereiten Dschihadisten, wo Eltern die Behörden darüber informiert haben, was ihre Kinder vorhaben und sie gebeten haben zu helfen.
Darüber hinaus haben sich die Justizminister vorgenommen, die Reform der europäischen Datenschutzregeln voranzubringen. Sie sind mittlerweile 20 Jahre alt und damit total überholt. Denn damals wurde das Internet ganz anders genutzt als heute. Es gab zum Beispiel noch keine sozialen Netzwerke. Seit Jahren streiten die EU-Länder über Einzelheiten. Nun soll es was werden, meint Justizminister. Justizminister Maas.
Wir sind fest davon überzeugt, dass wir das in diesem Jahr hinbekommen werden. Die Bundesregierung wird alles dazu beitragen, dass dies auch gelingen wird, weil wir endlich ein einheitliches Datenschutzniveau in Europa brauchen. Da geht es um die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher, aber auch aus wirtschaftlichen Gründen brauchen wir Wettbewerbsgleichheit in Europa.
Solange der Datenschutz in Europa aussieht wie ein Flickenteppich, besteht die Gefahr, dass sich internationale Unternehmen dort ansiedeln, wo flache Datenschutzregeln gelten. Der US-Internetkonzern Google hat sich unter anderem deshalb in Irland niedergelassen, weil es dort nur einen schwachen Datenschutz gibt. Mit den geplanten neuen Regeln sollen auch die Daten von privaten Nutzern besser geschützt werden. Zum Beispiel, wenn sie im Internet Reisen buchen, online Schuhe kaufen, chatten oder E-Mails schreiben.
Es ist 18.49 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Die Alternative für Deutschland hat in den vergangenen Jahren einige Wahlerfolge eingefahren. Sie sitzt im Europaparlament, hat den Sprung in 3 Landesparlamente geschafft und auch in Hamburg, wo ja in 2 Wochen gewählt wird, liegt sie in den Umfragen über 5%. Und trotzdem droht Chaos beim Bundesparteitag, der vor wenigen Minuten in Bremen begonnen hat. Ein Grund dafür ist, dass nicht nur Delegierte nach Bremen eingeladen sind, sondern alle AfD-Mitglieder. Thorsten Huhn, wie groß ist denn eigentlich jetzt das Durcheinander in Bremen?
Ja, es ist schon ziemlich chaotisch. Lange Schlangen haben sich vor dem Kongresscenter gebildet. Der Parteitag begann deswegen auch verspätet. Es gab recht gründliche Sicherheitskontrollen. Der ganz große Ansturm, der wird aber erst morgen erwartet. Dann sollen 2000 AfD-Mitglieder kommen. Man hatte ursprünglich nur mit der Hälfte gerechnet und hat deswegen noch einen zweiten Saal angemietet, ein Musical-Theater. Und man ist nun gespannt, ob das morgen auch funktioniert, eine Diskussion in 2 Hallen zu führen. Und in beiden Hallen soll alles gehört werden und auch Abstimmungen sollen dann funktionieren. Also da gibt es noch etwas Skepsis. Aber die AfD ist sozusagen von diesem Teilnahmeerfolg überrollt worden.
Ein großes Streitthema in den letzten Wochen war ja die Führungsstruktur in der Partei. Bernd Lucke will ja den Vorstand von 3 Vorsitzenden auf 2 reduzieren. Nun gibt es einen Kompromiss, nämlich bis Dezember soll die bisherige Struktur beibehalten werden und dann soll es nur noch einen Vorsitzenden geben. Wird denn dieser Kompromiss auf dem Parteitag durchkommen?
Also ich denke schon, dass er durchkommen wird, aber so ganz sicher kann man sich da eben nicht sein. Auch die Führungsspitze der AfD ist sich da nicht so ganz sicher, weil eben so viele Mitglieder gekommen sind und morgen erwartet werden. Die dürfen ja alle abstimmen und von denen weiß man nicht so genau, ob sie das gut finden oder ob sie da ein bisschen rebellisch sind. Da herrscht also Unsicherheit in der Parteispitze. Das war vorhin im Hintergrundgespräch deutlich zu hören und das gilt auch für andere Themen. Zum Beispiel soll heute Abend noch die Tagesordnung verabschiedet werden und auch da weiß die AfD-Führung nicht so genau, wie die Delegierten gestimmt sind und ob sie da mit allem einverstanden sind. Zum Beispiel will Bernd Lucke morgen eine Rede unter Ausschluss der Öffentlichkeit halten. Wir haben ihn natürlich gefragt, warum. Und er sagt, er will da auch über Privates reden. Aber ob das die Delegierten gut finden, das müssen wir ja auch abwarten. Also es gibt schon so ein paar Sonderbarkeiten bei diesem Parteitag der AfD hier.
Was sind denn die inhaltlichen Themen, mit denen sich die Mitglieder in Bremen beschäftigen?
Also eigentlich will man hier über Sozialpolitik und Steuern diskutieren. Das ist jedenfalls das Ziel von Parteichef Bernd Lucke. Der hat deswegen auch Experten zu diesen Themen eingeladen. Aber aller Voraussicht nach werden die Mitglieder der AfD dafür sorgen, dass auch die Themen Zuwanderung und die Zusammenarbeit mit Pegida hier zur Sprache kommen. Und da gibt es ja nach wie vor in der Parteiführung unterschiedliche Meinungen. Lucke will die AfD ja lieber als eine wirtschaftspolitisch orientierte Partei etablieren, aber seine Co-Vorsitzenden Frauke Petry und Konrad Adam und auch der stellvertretende Vorsitzende Alexander Gauland, die treibt doch das Thema Zuwanderung um. Die wollen die beschränken und die wollen insgesamt, wenn ich das so sagen darf, die Partei weiter nach rechts führen. Und da darf man sehr gespannt sein, wie die Diskussionen morgen verlaufen.
Das waren Informationen von Thorsten Huhn zum Bundesparteitag der AfD in Bremen. Der ehemalige Datenschutzbeauftragte Peter Schaar hat es getan. Er hat sein Facebook-Profil gelöscht. Grund sind die neuen Nutzungsbedingungen, die Facebook heute in Kraft gesetzt hat und mit denen der Internetkonzern noch mehr Daten über seine Nutzer sammeln kann. Jörg Pfuhl fasst zusammen, was sich bei Facebook im Einzelnen ändert.
Wer sich ab dem heutigen Tage bei Facebook einloggt, hat automatisch zugestimmt. Zur neuen Datenrichtlinie, zur neuen Cookie-Richtlinie, zu den neuen AGB. Schon bisher hat Facebook versucht, den Nutzern über die Schulter zu schauen. Sogar dann, wenn sie gerade gar nicht auf Facebook sind. Möglich ist das durch den Like-Button. Der Daumen ist ja auf allen möglichen Webseiten zu finden. Ein Facebook-User, der auf solchen Seiten unterwegs war, wurde auch bisher schon von Facebook getrackt. Künftig will Facebook jegliches Surfverhalten auswerten. Wer eine Facebook-App auf seinem Smartphone hat, der schickt künftig seine GPS-Daten zu Facebook, verrät also seinen Standort. Ist GPS abgeschaltet, kann Facebook über die IP-Adresse zumindest annähernd ermitteln, wo das Smartphone derzeit ist. Geplant ist auch ein Kauf-Button. Der User soll Produkte direkt übers Facebook-Konto bestellen können. Dann kommt Facebook neben dem Nutzerverhalten auch an Einkaufsgewohnheiten und Zahlungsdaten. Außerdem will Facebook wissen, welche Apps der User verwendet. Der Nutzer gibt also eine ganze Menge her, wird auch gar nicht groß gefragt, sondern kann nur zustimmen oder seinen Account komplett löschen. Widerspruch, auch nur teilweise, ist nicht vorgesehen. Immerhin bekommt der Nutzer auch etwas. Erstens passgenauere Werbung, die ihn ja vielleicht wirklich interessiert. Außerdem bei Klick in die obere rechte Ecke der Werbeanzeigen eine Info, warum er im Moment genau diese Anzeige zu sehen bekommt. Und zuletzt eine Möglichkeit, seine Daten ein bisschen besser zu schützen. Nicht vor Facebook, nein, aber vor anderen Usern. Eine gute Gelegenheit also, über den Umgang mit den eigenen Daten nachzudenken.
Einmal im Jahr beraten in Goslar Experten aus Ministerien, Behörden und Autoclubs über Entwicklungen und Probleme im Verkehr. Am Ende des Verkehrsgerichtstages gibt es dann traditionell Empfehlungen für den Gesetzgeber. Und die beinhalten in diesem Jahr durchaus Überraschendes. Andreas Mier berichtet.
Auf Landstraßen soll künftig generell Tempo 80 gelten. Für Autos, aber auch für Lastwagen, die dort bislang nur 60 fahren dürfen. Das könne den Verkehrsfluss verbessern, riskante Überholmanöver und schwere Unfälle vermeiden helfen. Nur auf gut ausgebauten Strecken sollen entsprechende Schilder für Pkw weiterhin Tempo 100 erlauben. Außerdem fordern die Verkehrsexperten in Goslar mehr Überholverbote und mehr Investitionen, um gefährliche Landstraßen etwa durch Schutzplanken und befestigte Seitenstreifen sicherer zu machen. Alkoholisierte Radfahrer sollen in Zukunft ab 1,1 Promille ein Bußgeld bezahlen. Bislang müssen Radler in Deutschland bis 1,6 Promille keine Konsequenzen fürchten, solange sie keine Fahrfehler machen. Der Verkehrsgerichtstag empfiehlt zudem höhere Bußgelder für Autofahrer, die Handy oder andere Internetgeräte am Steuer benutzen und dadurch Unfälle verursachen. An die Hersteller geht die Aufforderung, eine Sprachsteuerung für alle Geräte zu entwickeln und zu klären, welche Funktionen während der Fahrt gesperrt werden können. Bei der rasanten Entwicklung hin zum selbstfahrenden Auto sei bislang unklar, inwieweit der Fahrer die Verantwortung für die elektronischen Systeme hat. Das müsse der Gesetzgeber umgehend regeln.
Den heutigen Freitag haben Fußballfans in Deutschland wochenlang herbeigesehnt. Denn die Winterpause, für viele ja eine echte Leidenszeit, geht heute zu Ende. Heute Abend startet die Rückrunde und das gleich mit einem absoluten Topspiel. Der Tabellenzweite Wolfsburg empfängt den Spitzenreiter und Meister Bayern München. Für die Wolfsburger nicht nur wegen des Gegners, ein besonders schweres Spiel, wie Thorsten Ahles berichtet.
Noch bevor Schiedsrichter Tobias Wels um 20.30 Uhr das Spiel anpfeifen wird, wird es schon lauten Applaus geben. Statt einer Schweige soll es eine Klatschminute sein. Ein letzter Gruß für den bei einem Autounfall ums Leben gekommenen Junior Malanda. Danach soll für die Fans wieder der Fußball im Mittelpunkt stehen.
Also da freuen wir uns auch dolle drauf, dass jetzt endlich wieder losgeht, nach den ganzen Sachen, die passiert sind.
War zwar ganz schön schlimm für uns alle, weil wir haben Malanda wirklich gemocht, alle von uns. Es muss alles wieder in Ruhe und Gelassenheit angehen und die Spieler schaffen das schon alles.
Es ist halt schwer, aber wir müssen alle nach vorne schauen.
Und auch Wolfsburgs Manager Klaus Allofs hofft,
dass die fröhlichen Momente wieder häufiger werden.
Für einen fröhlichen Moment hat Allofs gestern schon selbst gesorgt, als herauskam, dass Wolfsburg kurz vor der Verpflichtung von André Schürrle steht. Heute Abend hofft dann Trainer Dieter Hecking auf einen weiteren fröhlichen Moment.
Wenn wir läuferisch, kämpferisch, aber auch fußballerisch alles reinwerfen, was wir drauf haben, dann sind wir sicherlich ein Gegner, der Bayern München nicht nur ärgern kann, sondern auch richtig fordern wird. Ja.
Ja, und ganz nebenbei würden Heckings Wolfsburger mit einem Sieg zumindest wieder für ein klitzekleines bisschen Spannung an der Tabellenspitze sorgen. Bei einer Niederlage aber droht endgültig das, was sich nur die Bayern um Thomas Müller wünschen.
Ja, für uns ist Langeweile gut, ne? Weil wir sind ja die, die vorne sind und auch einen gewissen Vorsprung jetzt haben.
11 Punkte. Und für den Mahner der Nation, Münchens Sportdirektor Matthias Sammer, können es nach dem Spiel heute auch gerne 14 sein. Denn er hat keine Lust darauf, irgendwann diese eine Frage beantworten zu müssen.
Wie konnten Sie so blöd sein und 11 Punkte Vorsprung verspielen? Deshalb ist diese Diskussion absolut scheinheilig, die geführt wird. Und im Leistungssport geht es immer darum, dass man da, wo man ist, gute Arbeit abliefert. Und wir werden uns niemals rechtfertigen, ob wir 11 Punkte Vorsprung haben oder ob wir dann Zweiter werden oder ob wir Meister werden. Wir haben unsere Arbeit zu erledigen.
Und auch wenn die Bayern diese Arbeit heute Abend ohne den verletzten Franck Ribéry machen müssen, sind sie natürlich der Favorit. Aber wenn die Wolfsburger da weitermachen, wo sie in der Hinrunde aufgehört haben, dann könnte es auch wieder lauten Applaus geben, wenn Schiedsrichter Tobias Wels das Spiel abgepfiffen hat.
Und soweit das Echo des Tages am heutigen Freitag. Mir bleibt noch der Hinweis auf unser Podcast-Angebot. Wie immer können Sie diese Sendung nachhören oder auch herunterladen. Die Angebote dazu finden Sie auf unseren Internetseiten ndr.de/info oder wdr5.de. Ihnen einen guten Start ins Wochenende. Am Mikrofon war Peter Stein.
NDR Info.